live im Studio von der Sea-Watch, der selber auf dem Schiff dabei war und auch diesen Sommer wieder hinfahren wird. Herzlich willkommen, Mathis Sodrak von der Sea-Watch.
Einen schönen guten Morgen, das hat ja gut geklappt.
Lieben Dank, dass du da bist. Du bist extra eine Stunde gefahren, um hier im Studio aufzuschlagen und wir sind wahnsinnig froh, dass du da bist und uns was von deinen Erfahrungen erzählen möchtest.
Danke, dass ich überhaupt die Chance hatte, das nutzen zu dürfen. Also das ist ja auch nichts Selbstverständliches. Also deswegen an euch danke.
Ich war einfach ganz begeistert, als du am Dienstag da warst, um deinen Vortrag zu halten. Ich war so hin und weg auch von den Fotos, die wir jetzt natürlich hier leider nicht zeigen können. Aber du kannst erzählen, wie es war. Du warst ab 2015 bei der Sea-Watch dabei. Vielleicht magst du mal erstmal kurz erklären, was die Sea-Watch ist für die Hörer, die es nicht kennen.
Die Sea-Watch ist eine Organisation, die sich 2015 gegründet hat von Harald Höppner. Das ist ein Brandenburger, der mit Freunden die Sea-Watch 1 gekauft hat. Ein 100 Jahre altes Schiff gewesen ist. Wir haben mittlerweile die Sea-Watch 2. Wir sind ein ehrenamtlicher Verein, der komplett aus Spenden finanziert ist, der sich zur Aufgabe gemacht hat, den Flüchtenden im Mittelmeer und auch eine Zeit lang vor der Ägäis zu ermöglichen, nicht den Weg ins Festland zum Festland zu finden, sondern einfach die Aufgabe des Staates übernommen haben, Flüchtende zu retten, weil staatliche Organisationen dort nichts mehr tun. Die lassen die Menschen ertrinken.
Und da springt Sea-Watch ein in diese staatliche Lücke, die es eigentlich gar nicht geben sollte.
Also genau, es gab früher das Mare Nostrum, das war eine Operation, die vom Staat oder von den Staaten finanziert wurden, wo wirklich Seenot oder in Seenot geratene Menschen gerettet wurden, die wurde eingestellt und es sind Tausende gestorben. Und da hat sich damals Harald Höppner gedacht, das kann er nicht und das will er nicht mehr ertragen und hat so die Sea-Watch 1 gekauft und Sea-Watch gegründet. Jetzt sind wir dort 14 Tage grundsätzlich immer im Mittelmeer unterwegs, einen Tag Anreise, einen Tag Abreise, also 12 Tage im Operationsgebiet.
Und du warst bisher eben zweimal dabei, 2015 ne? und 2016.
Genau.
So.
Genau,
und diesen Sommer fährst du auch wieder hin. Mich interessiert natürlich erstmal, wie kommt man auf die Idee zu sagen, so, ich fahre jetzt da runter aufs Schiff. Ich meine, du hast einen ganz normalen Job. Ja, wie kamst du drauf?
Das war total witzig. Dadurch, dass ich im Rettungsdienst aktiv bin, habe ich natürlich medizinische Erfahrungen und kann mich da auch total super einbringen. Ich habe irgendwann mal des Nächtens in der Nachtschicht geguckt, was kann ich Positives noch nebenher machen. Ich bin sonst generell schon auch politisch aktiv, aber nur auf die Straße stehen finde ich irgendwie doof. Das ist manchmal auch nicht zielführend. Und habe gegoogelt. Habe eigentlich über meinen Verein, in dem ich da gearbeitet habe, was gesucht. Die haben nichts angeboten. Dementsprechend habe ich Sea-Watch gefunden, angeschrieben. Und wenige Wochen später, also es ging wirklich Schlag auf Schlag, weil es auch die Gründungszeit war, hat mich der Henning angeschrieben und hat gesagt, ja, lass uns mal telefonieren, lass uns mal schnacken. Und das war, glaube ich, ein 8-Minuten-Gespräch, wo wir uns sehr, sehr nahe waren und beschlossen haben, okay, wir müssen rausfahren. Der muss mit.
Das ist ja toll.
Ja. Danke an Henning.
Ja, nee, danke an dich, dass es solche Menschen gibt, die dann, sage ich mal, trotzdem einen Vollzeitjob das auch irgendwie gedeichselt kriegen. Das ist ja auch schwierig zeitlich, dann sich mal eben 2 Wochen freizuschlagen und dann auch noch was einen, sage ich mal, körperlich und psychisch extremst beansprucht.
Oder? Ja, wir müssen unseren Jahresurlaub oder viele von uns müssen den Jahresurlaub dafür planen. Das sind 14 Tage mal nicht hauptamtlichen Job. Für mich ist es, ich glaube, zumindest was so die medizinischen Notfälle, die wir haben, leichter, weil ich damit täglich arbeite. Seelisch kratzt uns natürlich alle an, wenn wir draußen sind und sehen, was dort für eine Katastrophe eigentlich vonstatten geht, dass es toleriert wird, gebilligt wird und vermutlich auch bis zum gewissen Grad geplant wird, dass die Leute dort ertrinken und man nichts machen möchte. Weil Bundestagswahlen stehen bevor, das Thema ist bescheiden, man will es gar nicht hören. Das ist so das, was uns unwahrscheinlich wütend macht.
Und warum denkst du, dass es geplant wird, dass diese Leute ertrinken?
Geplant würde voraussetzen, dass man weiß, was dort passiert und sie wissen, was dort passiert. Das heißt, man kann nicht sagen, wir wussten von dem allen nichts, denn sie wissen, was dort Sache ist. Es sind ja tatsächlich Flüchtlinge. Ein Flüchtling kostet Geld, kostet richtig viel Geld. Und ich glaube, sie möchten einfach so verhindern, dass wir von unserem großen Kuchen was abgeben müssen. Das ist so das, was ich den was ich den persönlich unterstelle.
Ja. Und das Türkei-Abkommen hat dem noch eher die Krone aufgesetzt, ne? Weil die Menschen jetzt noch viel weiter übers Meer fahren müssen.
Das Türkei-Abkommen hat insofern eine Fluchtroute dicht gemacht, komplett. Früher ist man von der Türkei nach Griechenland rübergekommen über die Ägäis. Nach Lesbos, den Weg gibt es nicht mehr, da sind früher hunderte Boote angekommen, wenn jetzt mal eins durchkommt, ist es eins, deswegen haben wir unser Lager dort auch abgebrochen, jetzt ist meines Wissens nach nur noch Kadus da und deswegen sind wir jetzt nur noch auf dem Mittelmeer unterwegs, weil dort, wie gesagt, alles unterwegs ist, Freunde von mir sind wieder unten, die haben den zweiten Einsatztag erlebt und da muss, wie heißt es auf Deutsch, die Kacke am Dampfen sein. Da gehen Boote unter, es sind diese fiesen Holzboote auch viel unterwegs, wo 400 bis 500 Leute drauf sind, die richtig instabil sind.
Und wo genau seid ihr unterwegs mit der Sea-Watch?
Wir befinden uns 12 Seemeilen vor der libyschen Küste, vor Tripolis. Und das hat einfach den logistischen Grund. Wenn wir in die 12 Seemeilenzone reinfahren würden, wären wir im libyschen Hoheitsgewässer, das machen wir nicht. Den Schuh ziehen wir uns nicht an, das ist zu gefährlich. Zwischen 12 und 24 Seemeilen ist so eine gemischte Zone. Da hat die libysche Küstenwache schon auch noch ein paar Mitspracherechte, aber da finden wir die eigentlich nie. Und des Nächtens fahren wir 24 Seemeilen raus, weil das ist dann internationales Gewässer, da dürfen die überhaupt nichts, Gott sei Dank. Da sind wir dann auch safe.
Und wie funktioniert denn so eine Rettung eigentlich? Also das kann man sich ja so gar nicht vorstellen. Also ich finde es ja schon mal schwierig, überhaupt die zu finden erstmal, oder? Weil das ja so ein großes Gebiet ist, das ihr abgrasen wollt und dann da so ein kleines Boot zu finden.
Das funktioniert auf verschiedene Wege. Wir haben einmal den Weg natürlich, dass der Ausguck, das sogenannte Monkey Deck, das ist direkt über der Brücke, von Sonnenaufgang bis eigentlich Sonnenuntergang besetzt ist, mit großartigen Leuten, die einen Feldstecher den ganzen Tag in der Hand haben und rausgucken. Da wird dann irgendwann auch jede Schaumkrone zum Boot. Da kann man auch das Radar nutzen und das verifizieren, ob ja oder nein. Das ist Variante 1, dass wir es wirklich selber sehen. Variante 2 ist, dass wir Koordinaten gesagt bekommen von MRCC Rome. Das ist so die Leitstelle fürs Mittelmeer. Die dann wirklich sagen, dort und dort wird ein Boot vermutet. Da fahren wir dann in die Richtung. Die Sea-Watch mit ihren neuen Knoten, ich habe jetzt gelernt, sind ungefähr 18 km/h, mit ihren neuen Knoten fährt in die Richtung und wir fahren mit unseren Schnellbooten voraus, weil wir wirklich gucken müssen, dass das schnell geht, weil die Boote zum Teil instabil sind, weil die Schlauchboote Luft verlieren, dass wir schnell vor Ort sind. Und Variante 3 ist halt wirklich, dass eine andere Organisation, die unten ist, uns einfach zu Hilfe ruft und sagt, hier sind 4 Boote, wir schaffen das nicht allein. So, die 3 Varianten haben wir, um ein Gebiet so groß wie das Saarland ungefähr abzugrasen und so diese 10, 15, 20 Meter Boote zu finden.
Ist ja Wahnsinn, ein Gebiet so groß wie das Saarland und darin Boote zu finden.
Ja.
Ist ja irre.
Die Nadel im Stockholm, die Nadel im Heuhaufen.
Wie viele Boote habt ihr denn gefunden, also während du da warst?
Sozusagen? Oh, wie viele Boote weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass es am ersten Einsatztag letzten Jahres waren es 10 Boote direkt am Anfang parallel.
Am Tag.
Also der erste Einsatz.
Dein erster Tag?
Ja.
Dein erster Tag?
Unsere Katastrophe quasi. Ich habe zu Sandra gesagt, da erinnere ich mich, als wäre es gestern gewesen. Wenn das so jetzt die nächsten 12 Tage weitergeht, da bin ich brotfertig. Da kann von uns keiner mehr was.
Sag mal, ihr habt am ersten Tag 10 Boote entdeckt?
Mhm. 10 Boote.
Wie geht man, also ich meine, das... Wie funktioniert das dann? Also wie kann man Menschen aus 10 Booten retten?
Das ist eine logistische Meisterleistung. Hut ab an alle Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die da mitmachen. Wir rufen dann natürlich auch andere Organisationen mit dazu, die uns helfen. Wir gucken, dass Militär oder Handelsmarine mit dazu kommt, die uns beim Abbergen der Boote hilft. Wir müssen gucken, dass wir die Rettungswesten relativ gut planen. Wir haben so knapp 550 bis 600 Rettungswesten an Bord. Wir müssen Boot für Boot abarbeiten. Wir haben innerhalb von 12 Tagen waren wir an der Rettung von knapp 6.600 Leuten beteiligt.
Innerhalb von 12 Tagen?
Von 12 Tagen.
Wenn du da jetzt einmal im Jahr bist, wie hast du da irgendwie, das muss man ja lernen, wie hast du hingekriegt, was man da machen muss?
Oh ja, das ist eine gute Frage. Wie habe ich gecheckt, was ich machen muss? Meistens gar nicht, meistens handelt man. Gott sei Dank habe ich ein bisschen das Glück, in der Rettungsmedizin unterwegs zu sein und wir lernen, Massenanfall an Verletzte zu bearbeiten. Das heißt, wie schwer verletzt oder erkrankt ist ein Patient. Aber da er viel mehr Hut an die Kolleginnen und Kollegen, die mit den Schnellbooten rausfahren, die wirklich bei jedem Boot immer Ruhe bewahren müssen. Ich habe Gott sei Dank nach dem dritten Tag auf dem schnellen Einsatzboot meine Arbeit niederlegen können. Das heißt, es waren drei andere Leute auf dem Boot unterwegs und ich habe mich komplett über die geflüchteten oder über die in Seenot geratenen Menschen auf dem Boot konzentrieren können. Man funktioniert nur. Man funktioniert den ganzen Tag von morgens um 5 bis abends um meistens 5, also dass man 12 Stunden wirklich auf dem Meer unterwegs ist. Und dann abends realisiert man, wie hart der Tag eigentlich wirklich wieder war. Wenn dann so ein bisschen die Anspannung abfällt, wenn man das überhaupt im Einsatzgebiet sagen kann. Und wenn man dann wirklich gesehen hat, um Gottes Willen, das waren schon wieder 700, 800, 900 Leute. Zum Teil, wenn man so ein Holzboot dabei hat, dann geht die Zahl so arg nach oben, dass man gar nicht mehr zählen kann.
Moment, aber du hast dann an einem Tag 700 Leute angeschaut oder behandelt?
Man muss da ein bisschen unterscheiden. Wir können auf unser Boot so knapp 300 Leute aufnehmen. Die 300 werden angeguckt. Die kommen bei mir und meinem ärztlichen, ich sage jetzt einfach mal Kollegen, vorbei. Und wir selektieren verletzt, erkrankt, dringlich oder nicht dringlich. Die anderen, die auf dem Boot verbleiben, weil sie auf ein anderes Boot verbracht werden, die werden von den Kollegen auf den schnellen Einsatzbooten eingeschätzt. Da sind auch immer, oder ist medizinisches Fachpersonal mit dabei. Sandra ist unsere Rettungsschwimmerin, das war auf dem anderen Boot, war Brandon dabei, das ist schon ein englischer Feuerwehrmann, die beide Notfallmedizin auch können und einschätzen können, wie schwer ist jemand verletzt oder erkrankt. Und die Verletzten und Erkrankten werden immer geborgen, die kommen immer aufs Boot und werden dort dann medizinisch weiter versorgt.
Wie hast du dann sprachlich mit denen kommuniziert, da du ja gerade gemeint hast, du kannst kein Arabisch? Also
sprachlich kommunizieren ist tatsächlich schwierig. Ich habe es mit meinem großartigen Englisch, was ich überhaupt nicht mehr kann, habe ich es versucht. Wir haben, dadurch, dass wir Ambrose, unseren wundervollen Koch, dabei haben, der spricht Französisch und Englisch. Das heißt, wir haben es dort auch auf die französische Variante dann genutzt, ihn als Dolmetscher mit rangebracht. Sandra, unsere Rettungsschwimmerin, die kann noch Arabisch dazu. Die hat auch gedolmetscht und zur Not mit Händen und Füßen. Wenn jemand verletzt ist oder erkrankt ist, macht es für mich natürlich die Arbeit, muss ich jetzt garstig sagen, leichter, weil man kann einschätzen, wo ist was. Wir können Vitalparameter checken und wir können feststellen, wo tut es ihm weh und wo nicht. Das ist eine internationale Sprache, dieses Aua. Das ist voll gut.
Ja, ja. Und wie funktioniert das dann, wenn man die dann behandelt hat? Kommen die dann auf ein anderes Schiff oder wie machst du das?
Die werden bei uns komplett versorgt. Das heißt, wir überlegen uns, wann wird dieser Patient dem nächsten Arzt zugefügt? Was müssen wir tun, um diesen Patienten zu stabilisieren? Wir haben eigentlich alles an Bord, was man braucht, von Antibiotikum über Schmerzmittel, über Notfallmedikamente, falls es auch wirklich zu einer Reanimationssituation kommt. Sie werden maximal versorgt bei uns und erst wenn das gewährleistet ist, können wir die Patienten an größere Schiffe übergeben, die sie dann ins europäische Festland verbringen können. Zumindest war das letztes Jahr so. Dieses Jahr ist es erstmalig passiert, dass die Sea-Watch auch nach, meines Wissens, nach Lampedusa gefahren ist und dort selber Patienten und auch Geflüchtete hinbringen musste, weil einfach kein Schiff mehr in der Gegend war, was die Patienten, die in Seenot geratenen, übernehmen konnte.
Und das heißt, wenn normalerweise habt ihr dann andere Organisationen, mit denen ihr kooperiert, an die ihr die Versorgten weitergebt, die sie dann ans Festland bringen?
Ja,
oder wie?
Das Militär, also die Marine, ist zum Teil mit vor Ort. Die Handelsmarine, also Wirtschaftsschiffe, Containerschiffe sind mit vor Ort. Und wenn die einen Funkspruch von entweder MRCC Rom oder von uns auch bekommt, dann sind sie laut Seenotrettungsgesetz verpflichtet, diese in Seenot geratenen zu übernehmen und in einen sicheren Hafen zu verbringen. Was definitiv nicht Tripolis oder sonstiges ist, sondern wirklich das europäische Festland. Und dann übergeben wir, wenn wir können, sonst müssen wir sie, wie eben gehört, selber nach Lampedusa zum Beispiel bringen.
Und jetzt nochmal so ganz konkret, so eine Rettungsaktion, ich kann mir das schwer vorstellen. Kannst du nochmal erzählen, wie das genau aussieht? Also muss ja wahnsinnig durchorganisiert sein, oder?
Ja, das ist es tatsächlich. Wir bekommen, nehmen wir mal jetzt stark an, wir bekommen Funkspruch. Dann werden die Schnellboote zu Wasser gelassen, dann wird hinten ein Raft dran gepackt, das ist so ein kleines Gummiboot, da gehen 180 Rettungswesten drauf, dann fahren wir in Richtung dieser Position. Mit viel Glück sind die dann noch, mit viel Pech sind sie weitergetrieben, dann muss man so ein bisschen Nautiker spielen. Wir haben auf dem schnellen Einsatzboot immer einen Nautiker quasi mit dabei, der das Boot auch fährt. Dann guckt man sich Windrichtung an und Strömung und fährt dann in diese Richtung weiter, guckt sich das Ganze an und wenn man die dann gefunden hat, fährt man von hinten an die Boote ran, egal ob Holzboot oder Schlauchboot. Dann werden und die von hinten auch,
ja? Warum von hinten?
Die Gefahr ist, wenn man seitlich zum Beispiel ranfährt, dass die Leute entweder auf eine Seite des Bootes gehen. Das heißt, so ein Holzboot kippt dann ganz arg schnell. Beim Schlauchboot ist es nicht ganz so schlimm, aber da ist der Platz meistens so gering, dass die sich gar nicht bewegen können. Deswegen fahren wir von hinten ran, wo auch der Motor ist, um den auch zu signalisieren, wir möchten helfen. Und dass wir die sicherste Variante nutzen, um dort wirklich ranfahren zu können, ohne dass jetzt jemand ins Wasser fällt oder das Boot kentert. Was natürlich der Worst Case wäre, wenn das so einer kentert. Dann werden die von hinten angesprochen. Auf Arabisch, durch Sandra Gott sei Dank, oder im Englisch, je nachdem. Man guckt sich einen in dem Boot an oder sucht sich den raus, der dann quasi der Chef im Ring ist, so muss man das sagen. Da machen wir dem klar, wie es jetzt weiterlaufen wird. Das heißt, wir zeigen, wie die Rettungswesten angelegt werden, dann verteilen wir Rettungswesten. Das ist einer der ersten kritischen Punkte, weil da kann es zu Tumulten kommen. Bis jetzt habe ich es Gott sei Dank noch nie erlebt. Andere Crews haben anderes berichtet. Wenn Tumulte ausbrechen sollten, ist für uns immer die Ansage, wir fahren erstmal weg, dass die sich wieder beruhigen und wir denen klar machen, dass wir nur zum Helfen da sind. Je ruhiger das vonstatten geht, desto ungefährlich ist es für alle Beteiligten. Wenn die alle Rettungswesten anhaben, also wir teilen nur aus, wenn jeder wirklich eine Rettungsweste bekommt, dann gucken wir, wie stabil oder instabil ist das Boot, wie viele verletzte Frauen und Kinder hat es an Bord und überlegen dann, wie lange braucht A, ein nächstgrößeres Schiff, das die nach Europa bringen kann und B, können wir die jetzt so lange auf dem Wasser verbleiben lassen, ich glaube, das ist so richtig gesagt, oder müssen wir sie auf unser Boot nehmen, weil wir die nächsten 2, 3 Boote abbergen müssen. Das sind dann so die Entscheidungen, die wir zu treffen haben innerhalb kürzester Zeit.
Und was sind dabei für euch als Helfer Gefahren? Wie könnt ihr euch da schützen auch?
Wir persönlich haben, Gott sei Dank, glaube ich, zumindest schätze ich das so eigentlich, so sonderlich viele Gefahren. Wir haben sehr gute Rettungswesten mit Notsignale. Wenn wir ins Wasser fallen würden, blasen die sich auf, dann ist alles für uns erstmal safe. Das Schlimme, was uns passieren kann, ist, dass unser Motor streikt. Das Schlimme, was uns passieren kann, und da leiden wir dann natürlich mit unseren Freunden und Gästen auf dem Meer mit, wenn die ins Wasser fallen, dann müssen wir sie auf unser kleines Schnellboot mit reinziehen. Da passen dann halt 10 Leute hin oder 10 Leute drauf, die wir dann schnellstmöglich auf die Sea-Watch 2 bringen müssen. Das Gefährliche ist eigentlich eher, dass, wie gesagt, Leute aus dem Schlauchboot oder aus dem Holzboot ins Wasser fallen, dass wir dann schnellstmöglich die rauskriegen und zur Sea-Watch 2 kriegen. Das ist das Gefährliche eher für unsere Gäste, für unsere Freunde.
Und wie viele seid ihr da im Team bei so einem Einsatz und auch insgesamt?
Auf den Schnelleinsatzbooten sind jeweils 3 oder 2 Leute. Einer, der fährt, einer, der funkt und einer, der anspricht. Auf dem kleineren Schnellboot sind 2 Leute, einer, der anspricht und funkt und einer, der fährt. Auf dem Boot generell als Crew haben wir zwischen 12 und 16 Leute. Da sind Nautiker dabei, Mediziner, Mechaniker, oh, ich vergesse immer irgendwen, Journalisten haben wir dabei. Letztes Mal, also bei meinem letzten bei meinem letzten Turn waren es 2. ITler haben wir dabei, die sich um unsere Technik kümmert. Einen Koch haben wir dabei, Mechaniker habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Und natürlich unser Kapitän, erster Offizier. Das ist so mit dabei.
Und die Journalisten, ich nehme an, die sorgen auch dafür, dass ihr immer bekannter werdet und dass euch das, hilft euch das? Wie bekannt seid ihr oder was kann man da machen?
Oh, wie bekannt sind wir? Wenn ich Sea-Watch erwähne, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dann sagen ganz viele, oh, habe ich gehört. Das heißt, ich glaube, der Bekanntheitsgrad ist schon nach oben gegangen. Die Journalisten helfen uns selbstverständlich, diese Bekanntheit immer weiter auszubauen. Dank euch 2 übrigens noch viel mehr. Die machen selbstständig Bilder, die können sich auch natürlich in die Situation mit einbringen. Jeder Journalist, der mitfährt, der hat auch immer noch eine andere Aufgabe, Deckhand zu spielen, Rettungswesten zu verteilen, wenn wir brauchen, Essen mit auszuteilen. Das heißt, die werden auch mit ins Team eingebunden und sind nicht irgendwie außen vor. Das ist uns immer ganz wichtig.
Was sind sonst so Aufgaben, die ihr zu übernehmen habt, an die man jetzt vielleicht nicht, also es fällt ja bestimmt noch viel mehr an als diese Rettungsaktion konkret.
Ja, das ist der klassische Schiffsbetrieb. Es muss gegessen, sprich gekocht werden. Das Boot muss am Laufen gehalten werden, so der Mechanikerjob. Die beiden Mechaniker, wir hatten das letzte Mal zwei dabei bei meinem Turn, die sind ununterbrochen dabei zu gucken, dass die Maschine läuft, weil ohne Maschine können wir gar nichts machen. Der Kapitän und der erste Offizier sind meistens auf der Brücke mit unserem Head of Mission, der die Missionen leitet. Das heißt, wenn der Kapitän oder der Head of Mission eine Situation für gefährlich einschätzen, wird der Einsatz auch abgebrochen, weil natürlich das Schiff und die Crew einen sehr hohen Stellenwert hat, weil ohne die können wir überhaupt nichts mehr machen. Wenn das Schiff kaputt ist, wenn die Crew kaputt ist, dann bringt das alles nichts mehr, dort vor der libyschen Küste rumzueimern. Das Boot muss gepflegt werden. Wir müssen natürlich nach einer Rettungsaktion die Rettungswesten wieder desinfizieren. Wir müssen Wachaufgaben übernehmen, weil des Nächtens treiben wir meistens nur. Da müssen wir gucken, dass wir keine Boote umfahren, dass wir nicht in Fischernetze reinfahren, dass wir nicht ein anderes Boot rammen. Das heißt, wir sind eigentlich permanent mit zwei Leuten immer auf der Brücke verteilt. Der Ausguck ist immer besetzt, bis die Sonne untergeht quasi. Also man findet dort immer Arbeit. Versprochen.
Und wie findet ihr eure Helfer, euer Team?
Man kann sich über Sea-Watch.org kann man sich bewerben mit seiner Spezifikation, die man hat, kann sagen, warum man das Ganze machen möchte. Und der Andrang ist Gott sei Dank sehr, sehr hoch. Wir haben, was zumindest so grob meine Einschätzung ist und das, was ich gehört habe, Gott sei Dank kein Problem, ehrenamtliche Helfer zu finden, weil doch die Menschen schon wollen, dass man dort draußen hilft. Zumindest ist das, was wir erleben. Manche Crews sind doppelt besetzt. Das heißt zum Beispiel, unser Kapitän ist zweimal hintereinander rausgefahren, weil natürlich einen Kapitän zu finden schwieriger ist als einen Rettungsdienstler. Wir haben ja eh schon die Intention, irgendwem helfen zu wollen.
Und wie viele Bewerbungen habt ihr dann immer so?
Oh, das weiß ich gar nicht. Die Frage müsste ich jetzt tatsächlich ans Büro stellen. Die reden immer selten mit mir, weil ich immer nicht anrufen mag. Ich habe keinen Bock. Ich bin telefonfaul. Das weiß ich tatsächlich nicht, wie viele Bewerbungen sind. Aber wenn man so mit Sandra zum Beispiel, die macht auch das Crewing nebenher noch, die sagt, sie hat Gott sei Dank immer die Möglichkeit, noch eine Notfallbesetzung zu finden, falls mal einer ausfällt, weil er sich irgendwie den Fuß gebrochen hat, ganz blödes Beispiel, dann könnte man quasi nicht rausfahren, weil die Position nicht besetzt ist, dann findet sie doch immer noch jemanden. Vielleicht liegt es aber auch an der logistischen Meisterleistung, die unsere Kolleginnen und Kollegen im Büro machen können. Das weiß ich nicht.
Und gibt es dann irgendeine Art von irgendwie Schulung oder Vorbereitung auf diesen Einsatz? Also es braucht ja bestimmt auch zum einen, was zu tun ist, aber bestimmt auch eine psychische Vorbereitung, oder?
Super. Wir haben ein Briefing, bevor wir rausgehen, und wir haben ein Debriefing, nachdem wir rausgefahren sind, wenn wir zurückgekommen sind. Wir werden von einem Notfallseelsorger betreut. Die Kirche aus Bayern übernommen. Da sind großartige Kolleginnen, zum Teil auch aus dem Rettungsdienst gekommen, die uns betreut haben. Trainings, bevor wir ins Einsatzgebiet fahren, wie gehen wir mit Mann über Bord um, wie gehen wir damit um, wenn wir selber die Rettungsinseln, die wir dabei haben, nutzen müssen, weil unser Boot untergehen könnte. Auch das wird geübt, das heißt, bevor wir rausfahren, wird jeder gebrieft, es wird jedem klar gemacht, um was es geht, und es werden Notfalltrainings durchgeführt.
Wie sieht so ein Notfalltraining dann aus? Also so richtig im Wasser mal einmal?
Total witzig. Heißt wirklich, nehmt eure Rettungsweste, die ihr immer im Einsatz habt, im Einsatz anhabt, hüpft ins Wasser und versucht aus dem Wasser in eine Rettungsinsel reinzuklettern. Wenn man das selber mal mitgemacht hat, weiß man, wie anstrengend das ist. Das heißt, der Worst Case wird in Riel geprobt, Gott sei Dank im Hafen. Das heißt, das Boot ist nebendran und wir können wieder reinklettern. Aber wir müssen das wirklich einmal reell mitmachen, ins Wasser springen, in die Rettungsinsel klettern und überlegen, wie geht's jetzt weiter. Das ist so das Training schlechthin.
Hört sich spannend an.
Ist es. Ist es. Es gibt auch gerade in diesen Trainings total witzige Bilder. Na ja.
Wir können ja noch ein paar Fotos dann hochstellen auf die Homepage.
Das ist eine super Idee.
Weil dann kann man sich das so ein bisschen vorstellen, auch diese Rettungsaktion oder auch wie die Schiffe aussehen. Ne? Ich fand das Foto von der Sea-Watch 1 auch sehr...
Ich weiß, welches du meinst. Es war einfach aus der Not geboren. Die Sea-Watch 1 ist auch ein großartiges Schiff gewesen. Nur haben wir dort die Mission quasi anders betrieben. Wir konnten auf die Sea-Watch 1 konnten wir nicht wirklich viele Geflüchtete aufnehmen. Das ging nicht. Da mussten wir dann wirklich diese Rettungsinseln wenn ein Schlauchboot geplatzt ist zum Beispiel, mussten wir die ins Wasser bringen. Das heißt, wir mussten dann von einem Boot in diese Rettungsinseln die Leute leiten. Was wir in der Sea-Watch 1 machen konnten, ist natürlich Verletzte behandeln. Da wurde die Messe halt kurzerhand mal geschwind umgebaut. Sonst war nicht sonderlich viel Platz auf der Sea-Watch 1. Wir sind zu 8 oder 9 auf dem Boot unterwegs gewesen und haben von 2 bis 4er Kajüten gehabt. Also nur der Kapitän hätte das Recht gehabt, alleine zu schlafen. Auch der hat es nicht gemacht. Auch der hat das Zimmer geteilt.
Wie eine Einzelperson das alles auch starten kann, irre.
Keine Einzelperson. Wir sind ganz, 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 ganz viele, die das unterstützen. Und nicht nur die Leute, die man sieht, auch die Leute, die man nicht sieht. Und auch die Leute, die uns ins Radio bringen, sind Teil der Mission. Das ist ja das Schöne an der ganzen Sache. Wir sind ja viel, viel mehr. Die Bewegung ist ja viel, viel größer als nur das kleine Boot. Ohne die anderen könnten wir das alles nicht machen.
Das stimmt wohl, aber es war ja die Idee von nur einem, der die Idee hatte, so ein Boot zu kaufen. Naja, das war die Beeindruckung, oder?
Harald und
falsch?
Ich glaube ja, 3 weitere, wo ich gestehen muss, dass die Namen ich nicht weiß. Ich glaube, er war die treibende Kraft, ja. So habe ich das verstanden. Ich muss auch gestehen, ich finde Vereinsstrukturen zwar großartig, aber ich befasse mich damit immer nicht so.
Ja, nee.
Das ist gemein.
Du hast ja auch deinen ganz eigenen Job da.
Ja.
Wo ich auch sehr beeindruckt war von deinem Vortrag, wie viel das kostet. Du hast ja erzählt, also eine Tankfüllung, ja, für einmal 12 Tage rumfahren oder 14 Tage rumfahren, ne? Waren, glaube ich, was hast du gesagt?
Also wir haben damals in Tunesien haben wir gebunkert und wir haben dort allein 25.000 Liter gebunkert.
Ihr habt 25.000 getankt, ne?
Genau, getankt.
Für 25, wie viel?
Das sind so ungefähr 14 Tage müsste das reichen.
Für
25.000 Euro haben wir gespart, weil der Diesel in Tunesien einen Euro günstiger ist als auf Malta zu der Zeit.
Insgesamt kostet so eine Tankfüllung ungefähr wie viel, weißt du?
25.000 mal 1,2, keine Ahnung.
Was, 30.000 Euro? Eine
so
Tankfüllung?
So was.
Nein, ich fall um. Ich dachte schon,
das
ist teuer, wenn
ich sonst dürfen
wenn
jetzt alle mit mir schimpfen.
Aber ich meine, das ist ja der Wahnsinn. Irgendwas zwischen 30 und
ja,
32.000 Euro.
Selbst wenn es günstiger wäre, ist es noch völlig Banane, weil man muss ja auch überlegen, so die Verpflegung muss für uns gezahlt werden. Zum Teil übernehmen wir Flüge meistens selber. Sie werden auch gestellt, je nachdem wie gut oder schlecht man auch konstituiert ist, was das Bankkonto angeht. Medizinisches Equipment muss gestellt werden. Voll gut, da kann ich jetzt nutzen, Ultra Medic geschwind zu danken. Die haben uns nämlich einen neuen Schwimmer für eine Schleifkorbtrage neulich gespendet. Voll geil. Habe ich mich gefreut wie ein Schnitzel über so einen Kram. Wir brauchen medizinisches Material, das so viel kosten.
Aber wie stemmt ihr denn diese gigantischen Kosten?
Spenden.
Wie?
Spenden.
Nur über Spenden?
Ausschließlich.
Das kann ja nicht wahr sein. Aber hör mal, eine Tankfüllung, 30.000 Euro. Ja. Und dann noch die ganzen, das ist ja pro Monat, da kommen wir ja auf.
Ganz viel Geld.
Auf ganz viel Geld, habe ich jetzt gerade auch genau ausgerichtet.
Ja.
Ist ja der Wahnsinn. Nur durch Spenden. Ich fall um.
Ja, es ist tatsächlich wirklich nur durch Spenden. Wir haben großartige Spender. Es ist völlig egal, wie viel das ist. Wir sind über jeden Cent sind wir eigentlich dankbar, weil jeder Cent auch wirklich genutzt werden kann. Das ist,
wo kann man euch denn spenden? Gleich mal nachfragen.
www.c-watch.org. Da ist die Spendennummer ist damit drin.
Steht.
Und sonst auf betterplace.org findet man uns, glaube ich, auch. Da weiß ich aber den Link nicht zu.
Also ich bin wirklich, wirklich platt, dass da solche Summen jeden Monat zustande kommen müssen. Ist ja auch schwierig, wenn es mal nicht zustande kommt. Ne? Also dann steht der
dann
auf dem
Trocknen. Würden wir, glaube ich, stehen. Ja, aber toi, 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 ich muss mich mit diesem Finanzierungskram überhaupt nicht beschäftigen. Dafür gibt es andere Kräfte, die wieder im Büro in Berlin sitzen, mit denen ich so wenig telefoniere, die wirklich im Kopf haben, oh Scheiße, wir brauchen Kohle.
Aber so richtig viel. Also
so richtig viel. Deswegen ist eigentlich auch total geil, so Vorträge nicht nur zu machen, um uns bekannter zu machen, sondern halt wirklich auch nachhinein noch einen Spendentopf rumgehen zu lassen. Durch meine großartigen Zuhörer habe ich es in der letzten Zeit geschafft, knapp 2.000 Euro selber zusammenzusammeln.
Nee,
also
wow.
Danke an die Zuhörer, die die Vorträge besucht haben. Voll gut.
Na, ich würde mal sagen, danke an die Sea-Watch hier. Einen ganz großen mentalen Applaus im Studio.
Dankeschön.
Also ich hoffe doch, dass sich auch einige Menschen da draußen finden, die sich da hinreißen lassen zu einer Spende, um wirklich direkt Menschen aus dem Meer zu fischen. Das ist ja wirklich, ich meine, man kann kaum direkter helfen, würde ich mal sagen. Es sei denn, man fährt selber hin, was ich nicht kann, weil ich 14 Tage lang kotzen würde auf der Reling. Also,
nee, gibt Medikamente. Es gibt tatsächlich Medikamente, Butylscopolamin heißt das Zeug. Das ist ein Pflaster, das klebt man sich hinters Ohr und es ist gegen Sehkrankheit. Das unterdrückt das Erbrechen. Ja, super.
Da bin ich jetzt fast genauso erstaunt wie über diese
nutze ich selber auch. Obwohl ich von der Küste komme, habe ich mit mehr nichts zu tun gehabt, ne? Und habe mir das Pflaster auch raufgehauen.
Man pappt sich ein Pflaster in das Ohr und kotzt nicht mehr.
Richtig, voll geil.
Weil ich hatte immer Angst, irgendeine Schiffsreise zu machen, weil ich sofort, noch bevor ich das Schiff betrete, kübel ich.
Einfach also, mit dem Hausarzt quatschen irgendwie. Okay. Die Dinger sind verschreibungspflichtig, weil die aufs Nervensystem gehen. Total geiles Zeug. Wenn man das überdosiert, würde man Halluzinationen übrigens kriegen.
Aber das ist ja mal toll, das in den Griff zu kriegen.
Das hilft jedem von uns. Das Schöne, oder das Schlimme an einer Seekrankheit ist nämlich tatsächlich, dass selbst der erfahrene Seemann davon betroffen werden kann, der jahrzehntelang zur See gefahren ist, kann seekrank werden, weil man weiß noch nicht so wirklich, wo die Seekrankheit herkommt. Das kann stressbedingt sein, das kann unausgeruht sein, das kann jeden Tag erwischen.
Was, echt jetzt?
Selbst einen erfahrenen Seemann.
Das habe ich
immer
nicht
großkotzig
gewusst.
Sind und sagen, ich bin Seemann.
Im wahrsten Sinne großkotzig. Ja. Das habe ich nicht gewusst. Und
kann
du?
Jeder.
Also bei dir ist dann Pflaster. Von vornherein okay, Pflaster.
Pflaster
okay.
Habe ich gerettet, glaube ich. Weiß ich nicht. Wenn ich keins drauf gehabt hätte, ob ich es Mittag losgelassen. Ich weiß, wo ich das erste Mal draußen war mit der Sea-Watch 1, dem kleinen Klepper, gab es an dem einen Abend Ratatouille. Ich hasse Ratatouille seitdem. Da wurde mir nämlich tatsächlich schlecht. Aber ich musste es nicht loswerden. Es ging noch.
Vielleicht kannst du ja nochmal deine persönliche Motivation erklären, warum du dabei bist.
Weil also jeder das gleiche Recht auf Leben hat. Das ist relativ einfach geantwortet. Ich finde, jeder hat das gleiche Recht auf Wohlstand, auf Leben und auf körperliche Unversehrtheit und auf Entspannung. Und derjenige, der sich anmaßt zu sagen, wir sind voll in unserem Land, der hat sich noch nie mit der Situation in anderen Ländern befasst. Und das ist so ein kleingeistiges, degeneriertes Verhalten von Menschen, da werde ich total wütend. Jeder darf leben und genießen.
Wie sähe denn für dich eine gerechtere Welt aus, in der keiner mehr absaufen muss? Wie kann das funktionieren? Was denkst du, das Türkei-Abkommen bringt es ja offensichtlich nicht. Was ist deine persönliche Meinung? Was müsste passieren, damit niemand mehr im Meer ertrinkt?
Eine gerechte Welt, oh, wie sieht die für mich aus? Für mich würde bedeuten, dass Deutschland aufhört, Waffen zu verkaufen, womit andere in den Ländern getötet werden. Das würde bedeuten, dass wir aufhören, Unternehmen wie Nestle zu unterstützen, die Wasser privatisieren, während 20 Meter weiter andere Leute verdursten, die nicht mal gebrochene Flaschen aus den Fabriken, in denen sie für Hungerlöhne arbeiten, mitnehmen dürfen, weil das wäre Bereicherung. Das würde bedeuten, dass Monokulturen für unseren scheiß Biodiesel eingestellt werden. Das bedeutet für mich, wir hören auf, sie auszunutzen, wirtschaftlich, weil hinter jedem Elend, was da draußen steckt, steckt meiner Meinung nach, ich bin kein Forscher oder Akademiker, der sich damit wirklich auseinandersetzt, das würde bedeuten, wir müssen aufhören, sie wirtschaftlich auszubeuten, damit Geld zu verdienen, weil hinter allem steckt Geld. Die Leute wollen mehr Geld und immer mehr Geld. Wir müssen zum Teil 3 Jobs machen, dass wir gut leben können und da hockt jemand anders, der verdient sich eine goldene Nase, indem er andere ausbeutet. Ich finde das nicht fair. Das ist.
Aber das bedeutet, wir selber können eigentlich auch was tun, indem wir bestimmte Produkte wenigstens boykottieren, zum Beispiel.
Zum Beispiel Nestle, genau.
Zum Beispiel Nestle boykottieren. Und anderen Organisationen was spenden, die eben dann was Sinnvolles machen.
Ja? Richtig, die dann die Kohle sinnvoll einsetzen können. Es gibt ja nicht nur uns, es gibt CIA, es gibt Jugend rettet, es gibt bestimmt Lifeboat, es gibt Proactivia Open Arms, Ärzte ohne Grenzen, MOAS, Migrant Offshore Aid Station. Es gibt so viele andere Nichtregierungsorganisationen, die schon lange oder auch weniger lange was Gutes dort draußen tun. Nur solange wir nicht anfangen, die Fluchtursachen zu bekämpfen, werden wir dort auch kein Land sehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Solange wird der Mensch fliehen müssen. Es geht um Macht, es geht um Geld und es geht um Wohlstand. In den Ländern, wo die Menschen herkommen, meistens das Gleiche nicht gibt. Und selbst dieses Wort Wirtschaftsflüchtling, das macht mich noch viel wahnsinniger. Denn was ist denn der Unterschied zwischen einem Wirtschaftsflüchtling oder einem Kriegsflüchtling? Das ist mir doch scheißegal, ob meine Verwandten, meine Geliebten, meine Kinder erschossen werden, weil es um Krieg geht oder so, weil sie verdursten, weil sie nichts zu trinken kriegen. Es ist doch scheißegal.
Ja, ja. Es gibt ja diesen Vorwurf, dass ihr Helfer eigentlich eher den Schleppern zuarbeitet. Was entgegnest du da?
Da muss ich drüber lachen, weil die glauben doch wohl nicht ernsthaft dem Bullshit, so ein schönes Wort, dass wenn wir nicht da wären, dass die Menschen nicht trotzdem ihre Hoffnung in die Tat umsetzen und versuchen, ein besseres Leben zu führen. Das ist denen egal, ob wir da sind oder nicht. Die fahren aufs Meer raus und hoffen und wünschen sich, wirklich aus der libyschen Gegend wegzukommen ins oder zum europäischen Festland, egal wie. Das ist wurscht, ob wir da sind oder nicht. Natürlich werden wir zum Teil einkalkuliert, aber das ist mir egal. Da lache ich drüber, weil der Mensch hat Hoffnung und Hoffnung wurde schon immer dafür genutzt, das Ganze in die Tat umzusetzen und zu fliehen zum Beispiel. Die Deutschen sind auch mal geflohen. Die sollten sich vielleicht mal überlegen, wie lange es her ist, dass Ostdeutsche versucht haben, in den Westen zu fliehen und dabei umgekommen sind. Und auch dort wurde aus dem Westen geholfen. Von dem her...
Das stimmt. Das stimmt wirklich, ja. Und ich hatte den Eindruck, zumindest auf deinen Fotos, dass die Schlepper ohnehin den Tod total einkalkulieren. Die Nussschalen, in denen die da unterwegs sind, die Holzboote, die bei der kleinsten Welle umkippen, wenn, ne, oder diese Schlauchboote, die total zerquetscht aussehen, da, ich war so entsetzt allein von den paar Fotos, die ich da gesehen habe. Und völlig überfüllt.
Ich weiß nicht, ob die billigend in Kauf nehmen, dass die umkommen oder nicht. Ich habe weder mal mit einem Schlepper gesprochen, noch habe ich mich in die reinversetzen können. Aber auch dort geht es um einen Wirtschaftszweig, der sich leider aufgrund der Krisen gebildet hat. Wir haben mit Flüchtenden gesprochen. Die müssen zum Teil, also wir haben Zahlen von 1.000 bis 2.000 Euro pro Person gehört, die gezahlt werden müssen für eine Flucht. Das bedeutet in einem Boot, wo 150 Leute drin sind. Nach Adam Riese sind es 150.000 Euro, die mit einem Boot verdient wurden. Wer auch immer dieses Geld verdient, ist mir völlig wurscht. Ich glaube, die kalkulieren einfach nur nach Maximum und auch dort steckt wieder das Geld hinter. Wie kriege ich verdammt viel Geld mit verdammt wenig Aufwand? Auch dort ist der Kapitalismus angekommen.
Und sogar auf dem Meer selbst ist der Kapitalismus angekommen. Du hattest erzählt in deinem Vortrag, dass vereinzelt Menschen zu den Booten hinfahren, um denen den Motor zu klauen.
Richtig. Das
kann ich nicht glauben.
Das sind irre. Sogenannte Engine-Fischer, die von der libyschen Küste aus losfahren zu den Schlauchbooten selber und versuchen, die Motoren von den Schlauchbooten zu klauen, weil das bringt, weiß ich nicht, ich sag jetzt einfach mal 500 Steine oder so für die, was natürlich vermutlich ein 3- oder 4-faches Monatsgehalt ist. Die werden dann mit Waffengewalt werden zum Teil die Flüchtenden oder die in Seenot geratenen in Schach gehalten und dann heißt es, gebt uns euren Motor und dann treiben die da draußen auf dem Mittelmeer mehr rum ohne Motor. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer nochmal in der Kriminalität und in der Wirtschaftlichkeit.
Und wie reagieren eigentlich die Menschen auf den Booten, wenn sie euch sehen und wenn sie verstehen, dass ihr ihnen nur helfen wollt?
Erstmal haben sie Angst, weil sie nicht wissen, dass wir ein europäisches Boot sind. Deswegen begrüßen wir sie meistens mit den Worten Welcome to Europe, um ihnen klarzumachen, wir sind nicht von der libyschen Küstenwache, wir sind keine Miliz, wir sind keine Engine-Fischer. Sobald die das verstanden haben, sieht man eigentlich die Hoffnung. Und wenn sie dann erstmal auf der Sea-Watch, wenn wir sie dann aufs Boot nehmen, angekommen sind, dann brechen sie meistens zusammen, weil dort das Adrenalin nachlässt. Sie müssen keine Kraft mehr aufwenden. Und dort fällt das erste Mal Anspannung ab und deswegen die kippen uns zum Teil reihenweise auf dem Boot um und bleiben erstmal liegen und weinen. Ich sage immer wie Rotz und Wasser. Und es ist total bewegend zu erleben, wie kurz man denen so ein bisschen Hoffnung schenken kann. Denn wir wissen, wie es ausschaut, wenn sie nach Europa weiterziehen, egal in welches Land sie kommen. Sie werden heutzutage nicht mehr mit offenen Armen empfangen. Es ist eher bitter, was wir da zum Teil danach noch hören.
Und auf den Booten, auf denen die unterwegs sind, ist es aber noch bitterer. Ne? Du hast erzählt, wenn ihr da so ein paar Tage teilweise unterwegs sind oder auch nur viele Stunden, dass natürlich die Boote sind voller Exkremente, ja. Blut, Scheiße, Kotze.
Genau, das ist so eine Mischung aus Benzin, Salzwasser, Blut, Kotze und Urin. Das gibt eine ganz ätzende Lösung für die offenen Wunden. Das gibt immer Infektionen. Da müssen die sich tagelang oder zum Teil Stunden bis tagelang drin bewegen. Wenn es dann ein Schlauchboot ist, wenn es ein geschlossenes, zweistöckiges Boot ist, dann sind da so Lüftungsrohre eingebaut. Da sind auf dem Oberdeck 250, auf dem Unterdeck 200. Da unten ist keine Ventilation. Da haben wir es selber erlebt, die Kolleginnen des schnellen Einsatzbootes, dass sie während einer Rettungsoperation leider mit zugucken mussten, wie 15 weitere Menschen gestorben sind, weil die erstickt sind, weil sie keine frische Luft mehr bekommen haben, weil sie Generatorabgase abbekommen haben und weil sie einfach nicht ans Oberdeck konnten.
Das ist bestimmt, also das würde mich, glaube ich, unglaublich runterziehen, wenn ich das so mitkriegen würde. Wie hat man da die Kraft, wieder weiterzumachen oder
in dem Moment
zu verarbeiten?
Gar nicht. In dem Moment hat man überhaupt keine Kraft mehr. Man funktioniert nur noch. Man kann gar nicht mehr weiterarbeiten. So haben die Kollegen das zum Teil berichtet. Energie und Kraft, da kann ich für mich sprechen, gewinne ich von dem Lächeln, was ich an Bord erlebe, was ich auch von meinen Kollegen zurückbekomme durch Gespräche, durch was ich auch jetzt gerade hier in diesem Radio erleben darf, durch das, was Menschen das auch bewegt. Ich werde nie vergessen, ein kleines Kind, den ich aus meinem Handschuh einen Luftballon gebaut habe, zwei Augen drauf gemalt habe, das hat über beide Ohren gestrahlt. Das ist die Kraft, die man kriegt. 16 Tote haben wir erlebt. Das sind 16 zu viel. Im Gegenzug haben wir aber auch mit 6.600 Leute oder waren beteiligt mit an der Rettung von 6.600 Leuten. Das ist das, was einem Kraft gibt. Wenn wir da gar nicht mehr sind, dann sterben viel, 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 viel mehr.
Und freust du dich darauf, jetzt trotz dieser schlimmen Erfahrungen, die ihr machen musstet, dann
so dubios
im Sommer
es klingt,
wieder dabei zu sein?
So dubios es klingt, ich freue mich wie ein Schnitzel.
Nein, wirklich?
Ja, so. Wirklich. Ich freue mich, meine Kolleginnen und Kollegen wieder zu treffen. Ich habe erfahren, dass es fast ausschließlich die alte Crew, mit der ich 2016 unterwegs war. Wir stehen zum Teil im engen Kontakt, zum Teil schreibt man sich nur manchmal und wir sehen uns dort alle wieder. Es ist wirklich ein Familientreffen, weil wir eine Familie geworden sind und ich freue mich ganz arg, mit dem wieder rauszufahren. Habe unwahrscheinlich Angst, was mich dieses Jahr erwartet, weil die Situation sich natürlich vor der libyschen Küste im Mittelmeer viel mehr angespannt hat als letztes Jahr.
Wir wünschen dir dafür alles, alles Gute. Und viel Kraft, auch viel Freude dann wieder trotzdem. Und ich hoffe, dass du nicht wieder so viel Leid auch erleben musst und deine Kollegen auf dem Boot. Bei uns war Mathis Sodrak von der Sea-Watch. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Und ganz herzlichen Dank an dich und die Sea-Watch, dass ihr das überhaupt macht.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, danke dir.
Und wer spenden möchte, kann einfach auf die Homepage gehen von der Sea-Watch und dort eben spenden. Oder auch wer irgendwas kann oder ausgebildet ist, eine Fachfrau oder ein Fachmann in irgendwas ist, kann dort auch mal hinschreiben, ob er dort gebraucht wird. Ich hoffe, wir haben heute mit deiner Sendung viel erreicht. Lieben Dank und das war es auch schon wieder mit dem Lokalmagazin für heute. Wir verabschieden uns aus dem Studio bei der Wüstenwelle und euch eine schöne und sinnvolle Zeit.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.